Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ich heiße Wieland Giebel und bin der Kurator vom Berlin-Story-Bunker von einer Ausstellung in Berlin am Anhalter Bahnhof. Ich bin 1950 geboren und habe diese ganze Nachkriegszeit mitgemacht, aber eben nicht den Krieg. Und hier im Berlin-Story-Bunker ist die Ausstellung Hitler, wie konnte es geschehen? Wo es darum geht, wie der Nationalsozialismus angefangen hat, wie es möglich war, dass die Hitlerbewegung so viele Menschen hinter sich gekriegt hat, wie es dann zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust und schließlich zum Untergang kam. Diese Dokumentation ist die weltweit größte zu diesem Thema, die es gibt. Die ist größer als das US Holocaust Memorial Museum und größer als Yad Vashem in Jerusalem. Diese beiden Ausstellungen, die sind aus der Perspektive jüdischen Lebens, während unsere hier, Hitler, wie konnte es geschehen, an einem Ort der Täter, aus der Sicht der erklärt, wie es zu diesen Tätern kam. Der Bunker, in dem wir uns befinden und in dem wir auch gerade diesen Podcast aufnehmen, ist der Bunker am Anhalter Bahnhof, der 1943 fertiggestellt wurde. Der Anhalter Bahnhof war Hitlers Regierungsbahnhof. Wenn er zur Wolfschanze fuhr, dann ging das von hier aus. Wenn der italienische Außenminister Graziano kam oder wenn Molotow aus der Sowjetunion kam, dann kamen die hierher und wurden dann mit einem offenen Mercedes zur 1 Kilometer entfernten Reichskanzlei gefahren. Also das ist ein historischer Ort und an diesem historischen Ort wurde dann der Bunker gebaut. Warum wurde der Bunker hier gebaut? Weil der Zweite Weltkrieg fing an im September 1939. Wir haben Polen überfallen, dann die nordeuropäischen Länder, Frankreich. Und die Engländer waren die Ersten, die zurückgeschlagen haben. Die haben Bomber nach Berlin geschickt. Das war aber gar nicht von den Nazis so vorgesehen. Der Krieg sollte ja in anderen Ländern stattfinden. Und deswegen, weil die überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass der Krieg hierher kommen kann, gab es auch keine Bunker. Es gab weder Bunker für Zivilisten, noch gab es Bunker für den Hitler, den Führerbunker. Erst nach den ersten Bombenangriffen durch die Royal Air Force gab es den Führer-Sofortbefehl Bunkerbau und danach sollten 10.000 Bunker in Deutschland gebaut werden, davon 1.000 in Berlin. Aus den 1.000 sind dann 7 geworden, 7 so etwas größere und ja als andere schon ganz viele ausgebaute Keller, aber die kann man nicht als Bunker in der Art erzählen, wie dieser hier ist. Dieser Bunker hier hat 5 Stockwerke. 3 sind über der Erde, 2 sind unterirdisch. In jedes Stockwerk passen 700 Menschen, also 3.500. Und der Zugang war durch einen Tunnel vom Anhalter Bahnhof aus. Und diesen Tunnel kann man heute auch noch sehen, wenn man an der S-Bahn-Haltestelle Anhalter Bahnhof aussteigt und in Richtung Veranstaltungsgebäude Tempodrom geht, dann ist die Tür gekennzeichnet. Man kann aber da nicht durch. Man kann sich aber dann gut vorstellen, wie die Verbindung ist. Durch diesen Tunnel kamen die Menschen, aber es waren am Ende des Krieges keine 3.500, sondern es waren 12.000. Das heißt, 5 Menschen etwa pro Quadratmeter, die hier drin standen, in den letzten 10 bis 14 Tagen des Krieges. Dieser Bunker wurde nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt für die Senatsreserve. Die Senatsreserve, das war ein Lager von Lebensmitteln hauptsächlich, weil die Alliierten, im Wesentlichen die Amerikaner, die Regierung von West-Berlin gebeten haben, einen Befehl gegeben haben, das nahegelegt haben, dass man Lebensmittel einlagert, nachdem die Berlin-Blockade und die Luftbrücke beendet waren, also im Sommer 1949. Denn man wollte Vorsorge treiben, dass nicht nochmal eine Luftbrücke stattfinden müsste, falls die Sowjets nochmal die Zufahrtswege zu Berlin schließen. In diesem Bunker, in dem wir uns befinden, war also dann von Ende 1949, die ganzen 50er Jahre, die ganzen 60er Jahre, die ganzen 70er Jahre, die ganzen 80er Jahre und bis Anfang der 90er ein Lebensmittellager. Und die Lebensmittel wurden immer ausgetauscht. Die gab es in den Supermärkten ganz billig zu kaufen. Davon haben Generationen von Studenten und armen Leuten gelebt. Die gab es in ganz Deutschland. Diese Lebensmittel sollten uns also schützen im Fall, dass die Sowjetunion sich nochmal hier zu schaffen macht. 1989 fiel die Mauer. Es gab die Gespräche von Helmut Kohl mit Michail Gorbatschow über die deutsche Wiedervereinigung. Und in diesem Moment war in der Sowjetunion eigentlich alles zusammengebrochen. Es gab eine große Hungersnot und es sind viele Leute gestorben. Die Hungersnot entstand, weil die Bauern nicht mehr geliefert haben und weil die Infrastruktur zusammenbrach und viele, viele Gründe. Daraufhin hat Helmut Kohl als ein Teil der Maßnahmen zugesagt, dass die gesamten Lebensmittel, die in der Senatsreserve vorhanden sind, in die Sowjetunion, man müsste eigentlich sagen, hauptsächlich nach Russland geliefert worden sind. Das heißt, man sieht, wie schnell sich historische Situationen ändern. Die sollten uns schützen, die Lebensmittel, vor dem Russen, wie man gesagt hat. Und dann haben wir da alles hingeschickt. Und das hat auch tatsächlich geholfen, weil das waren Lebensmittel in der Menge von ungefähr 500 Millionen deutsche Mark damals.
Vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr ausführliche erste Beschreibung gewesen. Ich brauchte gar keine Frage zu stellen. Ich glaube, Sie hätten jetzt auch noch gut den Rest der Zeit umbekommen. Ich möchte trotzdem ganz herzlich mich bedanken, dass Sie hier mir die Türen des Bunkers geöffnet haben für den Podcast Menschenrechte nachgefragt. Der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Folge 65 ist das hier. Und wir haben den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, auf den Sie ja gerade auch schon eingegangen sind, der im September 1939 begonnen hatte. Diesen 80. Jahrestag haben wir vor uns. Und ich gehe fest davon aus, dass dann der Bunker, der, wie Sie mir verraten haben, rund 1000 Besucher am Tag hat, dass er dann noch viel stärkeren Besucheransturm erleben wird. Ich bin jetzt wirklich stundenlang durch die Ausstellung Hitler, wie konnte es geschehen, gegangen. Und ich hatte das nicht erwartet, noch so viele neue Informationen zu bekommen. Die Ausstellung war super voll und man hat kaum noch vor den einzelnen Ausstellungsstücken einen Platz gefunden. Wie können Sie sich erklären, dass fast 80 Jahre nach dem Ende der Hitler-Barbarei, dass dieses Thema noch so viele Leute in diesem Jahr nicht gerade schönen Ort hier, sondern den sehr bedrückenden Bunkerbau anlockt und aus aller Welt anscheinend, weil Sie ja auch Sprachführer anbieten in allen möglichen Sprachen, Audioguides. Wie erklären Sie sich das, dass dieses Konzept Ihrer Ausstellung so gut angenommen wird?
Das ist eigentlich relativ einfach, weil das eine gute Ausstellung ist, die auf die Besucher eingeht und die von den Interessen der Besucher ausgeht und von der Vermittlung, wie man dieses Thema darstellen kann und nicht davon, was habe ich studiert, wie muss ich mich gegenüber meinen Kollegen von der historischen Zunft rechtfertigen. Das ist ein anderer Gesichtspunkt, den man zu häufig findet. Sie haben ja eben jetzt hier in 3 Stunden nur die Hälfte der Ausstellung geschafft. Sie waren ja, und dabei sind Sie Historiker und müssten eigentlich Ahnung haben. Und trotzdem waren Sie irgendwie davon fasziniert. Und wenn Sie davon fasziniert sind, haben Sie ja auch gesehen, dass andere sich in ähnlicher Langsamkeit bewegt haben. Was auffällig ist für mich, ist die extreme Intensität der Wahrnehmung der Besucher. Jeder Besucher kriegt einen Audioguide und den haben wir in 12 Sprachen. Und deswegen so viel Sprachen, weil wir Besucher aus so vielen Ländern haben. 30% kommen aus Deutschland, 70% kommen aus anderen Ländern. Unser Einzugsgebiet, könnte man sozusagen sagen, ist Ryanair und EasyJet. Also die aus Europa, auch Wizz und FlyOne, also die aus Osteuropa, ziemlich viele Leute. Und was zweitens auffällig ist, dass es so viele junge Leute hier sind. Das ist hier keine Rentnerversammlung, wo man sich vorstellt, dass das alles die alten weißen Männer interessiert. Überhaupt nicht. Und noch dazu sind unheimlich viele Frauen hier. Also das sind alles Punkte, die sind auffällig und die hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Und die sind woanders nicht so. Warum ist das so? Wir fangen an. Hitler, wie konnte es geschehen, muss man davor anfangen. Was war vor Hitler in der Zeit der Kaiserzeit? Die Kaiserzeit und Erster Weltkrieg, mit diesen Zeiten fangen wir an. Und dass man auch sieht, wie Hitler da reingewachsen ist. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt ist, alle, auch die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, die in der Weimarer Republik waren, die sind nicht als Mörder aktiv geworden. Die sind erst als Mörder im Holocaust, im Zweiten Weltkrieg aktiv geworden, als es um die Hitlerzeit ging, um den Nationalsozialismus. Und danach haben die auch nicht weiter gemordet. Also deswegen ist das total wichtig zu erklären, Hitler, wie konnte es geschehen? Wie sind die Leute dazu gekommen? Nicht gebracht worden. Das würde ich nicht sagen, weil es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, auch zur Nazi-Zeit, ob er da mitmacht oder nicht. Nach der Nazi-Zeit gibt es nämlich noch eine zweite Ausstellung hier, die heißt Deutschland 1945 bis heute. Die ergibt sich aus der Frage, waren die Nazis dann eigentlich alle weg? Waren die verschwunden? Nee, die waren natürlich nicht verschwunden. Es sind nur ganz wenige verurteilt worden und alle anderen saßen als in der Justiz, in der Schule, in der Verwaltung, in der Medizin, haben Geschichtsbücher und haben juristische Kommentare geschrieben, die waren alle noch da. Und das änderte sich erst mit und nach 1968, als ein Umschwung eigentlich auf der ganzen Welt eintrat, zu einer neuen, offeneren Gesellschaft. So, jetzt habe ich umrissen, um was das insgesamt ging. Und Ihre Frage war, warum kommen so viele Leute? Weil wenn man nach Berlin kommt und wenn man irgendwie Interesse hat an Geschichte, Zeitgeschichte, dann will man doch genau das wissen. Es gibt nur zwei Themen, die Mauer und Hitler. Hitler kommt sonst nirgends vor als Thema, denn die Topografie des Terrors, die nebenan ist, da muss man sich erstmal erschließen, was das bedeutet. Kriegt man natürlich raus, kann man googeln. Bei uns es ist aber eine ganz klare Aussage, weil wir sagen, ohne Hitler hätte es diesen Nationalsozialismus so nicht gegeben. Nicht Göring und nicht Goebbels und nicht alle anderen hätten den durchgesetzt, sondern das war Hitler, der im Zentrum stand. Hitler ist, wenn man auf der ganzen Welt fragt, wer ist der bekannteste Mensch auf der Welt überhaupt, dann kommt mit weitem Abstand Hitler. Jeder in irgendeinem beliebigen Land, der Deutschland gar nicht auf der Landkarte findet, weiß aber was über Hitler und hat eine Idee davon, hat eine Vorstellung, kennt den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg. Das ist unsere zentrale Geschichte, da kommen wir ja nicht drum herum. Und deswegen ist das Interesse so groß, und zwar nicht nur von irgendwie Geschichtsfreak oder so. Am Sonntagmittag, da kommen hier mit kullernden und glasigen Augen die Leute, die vorher im Bergheim waren. Oder Leute, die... Manchmal finden wir so Zettel, wie man im Supermarkt Einkaufszettel findet. Und dann haben die Leute da draufstehen, Botanischer Garten, komische Oper, Berlin-Story-Bunker. Oder die komischen Zusammensetzungen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Was ich damit ausdrücken will, ist, dass die Interessenslage, wenn man nach Berlin kommt, die ist einfach querbeet. Da hat man seine eigenen Interessen und denkt, ah, das muss ich aber eigentlich sehen. Daraus erklärt sich meiner Meinung nach, dass wir so gut besucht werden. Das Zweite ist, die Menschen orientieren sich an Google und lesen die Google-Bewertungen. Und die sind bei uns durchgehend sehr gut und auch meistens inhaltlich so ausführlich, dass man sich das vorstellen kann, um was es hier geht. Das ist der Grund, warum es so voll ist. Und auch noch inzwischen immer mehr Mundpropaganda. Da kommen Leute aus Südamerika, aus Peru und sagen, unsere Nachbarn haben gesagt, also wenn ihr nach Deutschland fahrt, das ist ja dann immer Berlin, ne, dann müsst ihr da hingehen. Oder aus Schweden oder aus irgendwelchen Ländern. Das ist ganz erstaunlich. Warum weiß ich das? Weil ich so oft wie möglich vor dem Bunker stehe, so wie der Pfarrer vor der Kirche, und die Leute frage, wie war es für sie? Und mich dann auch oute, ich arbeite hier und so. Und ich stelle immer die Frage, nicht war es gut, sondern wie war es für Sie? Da muss man nämlich nachdenken und etwas sagen. Daraufhin kommt meistens die Antwort, dass wenn man sich das nicht vorstellen konnte, dass die Darstellung einen ganz betroffen macht. Das sieht man auch, wenn man durch die Ausstellung geht, dass die Menschen niedergeschlagen sind, dass sie sagen, ja, nie wieder. und aber auch wissen, dass nie wieder, das stimmt gar nicht. Das hat die ganze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es Völkermorde überall gegeben. Es gibt im Moment furchtbare Kriege. Aber diese Kriegsentstehung wird hier gezeigt. Und zwar der Anfang der Hitlerzeit, Hitler, wie konnte es geschehen, ist gestretched, viel länger als woanders, viel länger als es im Fernsehen kommt. Den Zweiten Weltkrieg, den kennt man aus dem Fernsehen, der schreiende Hitler. Uns geht es nicht um den schreienden Hitler, sondern darum, wie diese nationalsozialistische Gesinnung verankert wurde, welche Vorteile sich die Menschen davon versprochen haben. Und wir haben dazu auch ziemlich viel Forschung gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage aus dem Jahr 1934, wo ein amerikanischer Professor, Theodor Abel, der hat ein Preisausschreiben gemacht, zusammen dann mit dem Propagandaministerium. Warum bin ich Nazi geworden? 1934 ist eine super Zeit dazu. Die Nazis waren gerade an der Macht. Aber da gab es doch keinen Holocaust und keinen Zweiten Weltkrieg. Und die Leute konnten, mehr als 600 haben darauf geantwortet, Aufsätze geschrieben. Die konnten aus ganzem Herzen erzählen, warum sie schon vor der Machtergreifung zur Hitlerbewegung gekommen sind, was sie sich daraus erhoffen, warum sie Hitler gefolgt sind, warum sie den so toll finden. Und das ist eine Quelle, aus der man schöpfen kann und wo man sieht, am Anfang ging es gar nicht so sehr um den Antisemitismus, sondern es ging um die Ungerechtigkeit, die man empfunden hat aufgrund der Versailler Verträge nach dem Ersten Weltkrieg, wo es Deutschland so viele Reparationen hätte zahlen müssen. Die Reparationen hätten gezahlt werden müssen nach den ersten Verordnungen bis in die 60er Jahre, bis 1961, bis zum Mauerbau sozusagen. Das hat sich dann geändert, wurde anders gemacht. So, diese Gefühle haben wir genau recherchiert. Und was heute dabei rauskommt bei den Besuchern ist, dass die durch die Bank fast, egal unabhängig vom Alter und vom Geschlecht, sagen, so wie das hier mit Hitler anfing, mit den Privilegien und mit dem Druck gegen die Gegner, das ist ja alles wie bei Putin. Und daran hatte ich so genau bei der Entwicklung der Ausstellung gar nicht gedacht, weil sich das die Ausprägung bei Putin ist immer stärker geworden. Ich hatte das gar nicht so sehr im Kopf bei der Entwicklung, aber es stimmt alles, was die Menschen da reinlegen. Ja. Die Opposition wird ausgeschaltet. Hitler hat die Opposition innerhalb der Partei ausgeschaltet. Ja. Die Röhm-Morde.
Genau, ich würde gerne unterbrechen, weil Sie Theodor Abel angesprochen haben. Und er hat das Buch ja kurz, also 35 veröffentlicht in Amerika, wenn ich mich nicht täusche, weil Hitler came into power. Und Sie haben es jetzt etliche Jahre später veröffentlicht, warum ich Nazi wurde. Ich glaube, im August 2018. Mhm. Und das ist bei Ihnen auch im Berlin Verlag erschienen.
Berlin Story Verlag
erschienen. Ich habe es natürlich nicht geschafft, jetzt im Rahmen der Ausstellung diese mehreren hundert Protokolle mir anzugucken, über 500, die da erfasst sind. Aber haben Sie eine Essenz selbst? Weil wie konnte es geschehen? Natürlich, Hitler hat bei den Wahlen 43% ungefähr bekommen gehabt. Also er wurde halt von einem Teil der Bevölkerung gewählt. Bei den letzten Wahlen, wo verschiedene Parteien am 5. März 33 noch zur Wahl standen. Man hat aber bis in die 70er Jahre hinein gesagt, er hatte aber auch immer noch ungefähr ein gutes Drittel der Bevölkerung gegen sich. Heute sagt man, es sind nur 10-15%. Trotzdem, egal ob man jetzt sagt, 60-80% haben ihn unterstützt, die Bevölkerung generell hat ihn unterstützt. Spätestens nach den Olympischen Spielen 36 war die Bevölkerung ja doch sehr stark hinter ihm. Ja. Wie erklären Sie sich das? Das, was auch Theodor Abel erfasst hat in seinen Umfragen, wieso hat die Bevölkerung, die ja massiv von Tag 1 an und sogar vor der Machtergreifung massiv mit der Gewalt der Hitler-Anhänger konfrontiert wurde, wieso hat man diese Gewalt, dieses Gewaltregime akzeptiert, die Vernichtung der Juden, die ja im Alltag stattfand, auch vor dem Holocaust die Konzentrationslager, die ersten wilden Konzentrationslager, die sogar schon vor der Wahl im März 1933 von den Hitler-Leuten eingeführt wurde. 40.000 SS-Männer haben mit Gewalt die Wahlen von März 1933 mit kontrolliert und so weiter. Also Gewalt war das große Leitmotiv. Trotzdem hat so eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung dieses Gewaltregime mitgetragen. Und auch nach dem Krieg, Sie haben es auch selbst angesprochen, gab es noch unglaublich viel, sagen wir mal, Hitler-Verehrer in wichtigen Positionen und viele ehedem verfolgte Gruppen wie Sinti und Roma und so weiter wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust noch weiter verfolgt. Trotz der Gewalt, wieso konnte es geschehen, dass so viele Menschen diesen Hitler unterstützt haben? Was würden Sie sagen, wenn Sie selbst über Ihre Ausstellungskonzeption nachdenken? Was ist Ihre Antwort auf diese schwierige Frage?
Gewalt hat damals auch eine andere Rolle in der Gesellschaft gespielt. Die kamen ja aus dem Ersten Weltkrieg und haben das mitgemacht. Das ist nicht lange her. Jeder hatte das im Kopf. Wir sind heute gepampert. Also hier gibt es keine Gewalt. Die Leute, die hier in Deutschland leben, die aufgewachsen sind wie ich nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben keine kriegerische Gewalt erlebt und die können sich das auch gar nicht vorstellen, was ein Krieg bedeutet. Und auch noch ein anderer Punkt in der Erziehung, hier gibt es auch keine, man wird ja hier gar nicht, die Kinder werden gar nicht mehr verprügelt. Der Kochlöffel oder der Teppichklopfer oder
der Gürtel,
der ist alles nicht mehr so gängig und die Lehrer schmeißen auch gar nicht mehr mit dem Schlüsselbund. Das war ja früher alles noch so und das war auch in dieser Zeit, war das gang und gäbe. Das war bei Hitler, wenn man auf den wieder zurückkommt, der hatte einen jähzornigen Vater, der ist immer verkloppt worden. Seine Mutter hat ihn geliebt, alles ganz normal, weil das mit dem Verklopptwerden, da war ja keine Ausnahme. Das war gang und gäbe. Also diese Gewalt in der Gesellschaft war da und ist
ein Alltagsphänomen.
Ja, diese Gewalt in der Gesellschaft war damals Alltag. Mhm. Das ist das eine. So, das zweite ist, die Erfahrung nach dem Krieg, diese Erfahrung, dass der Erste Weltkrieg ganz die Schuld den Deutschen zugeschoben wurde, das wollte keiner richtig wahrhaben. Das ist ja auch ein bisschen umstritten und ist aber in gewisser Weise unabhängig, egal, weil wenn man das ausnutzt, das Gefühl der Ungerechtigkeit, dann kann man damit arbeiten und sagen, hier, die anderen, die hacken alle auf uns ein und die wollen uns ganz ausnehmen, wir waren gar nicht schuld und das lag an allen. Also das ist eine Ausgangsposition, mhm, und das war das, wo Hitler am Anfang die Menschen mit gefangen hat. Er hat, muss man auch noch sagen, er hatte ein gutes Redetalent, er war super gut. Er hat angefangen mit den wenigen Leuten der NSDAP, die wie sie dann bald hieß, und hat nach noch nicht mal 2 Jahren dann im Zirkus Krone in München vor 2000 Leuten geredet. Das heißt, er konnte sehr gut mobilisieren und er konnte gut organisieren. Das war die Voraussetzung und die Fragestellung war, warum sind die ihm alle gefolgt? Das waren viele und die haben sich ein besseres Leben versprochen. Und sie waren enttäuscht von der Regierung. Ich glaube, wenn wir heute danach gefragt werden, das zu analysieren, ist das einer der Hauptpunkte, dass die sowohl die Sozialdemokraten wie das Zentrum ganz weit entfernt waren vom Volk. Das war eine große Trennung von den Abgeordneten im Reichstag und der Bevölkerung. Die hatten kein Gefühl mehr dafür, wie es dem Volk ging. Und Hitler, und auch seine Leute, der kam aus dem Dreck, der kam von ganz unten, der hat das alles mitgemacht. Und er war im Ersten Weltkrieg ganz kleiner Gefreiter, ganz unten. Der hatte eine Glaubwürdigkeit, die andere nicht hatten, die nur so warme Worte gesprochen haben. Das war ein wichtiger Ausgangspunkt. Und er hat diese Enttäuschung kanalisiert und die um sich gesammelt, die von ganz unten hoch wollten. was nicht ganz, ganz richtig ist. Es waren nicht nur Leute von ganz unten, sondern es waren immer welche, die aufsteigen wollten, und zwar auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft. Unten, aber er hatte ja dann auch viele Leute aus dem Bürgerstand, es waren auch Beamte dabei und es war auch der Adel dabei.
Sie schreiben in der Ausstellung zur Machtergreifung, Hitler erreicht so viele Menschen wie kein deutscher Politiker vor ihm. Und das ist ja auch interessant, dass er die modernen Medien vom Volksempfänger angefangen nutzt, auch dass er mit seinen Deutschlandflügen am Tag mehrere Städte erreicht, um seine Wahlwerbung für sich zu betreiben. Und insgesamt wird in der Ausstellung ja sehr klar, dass er so eine Art modernen Staat anstrebt. Dieses Bild, wie wichtig ist das? Wir haben ja die Nazi-Barbarei, wird ja als Zivilisationsbruch in der deutschen Geschichte wahrgenommen. Und dieser Modernitätsaspekt wird eigentlich erst seit, sagen wir mal, vielleicht 20 Jahren stärker diskutiert. Aber wie relevant ist das in der aktuellen Wahrnehmung, wenn wir heute über das Nazi-Regime und die Rolle Hitlers sprechen? Wie wichtig ist aus Ihrer Perspektive, dass es eben nicht sozusagen propagandistisch darum ging, zurück in die, weiß ich nicht, Steinzeit, wo die Leute mit Faustkeilen aufeinander eingeschlagen haben, sondern tatsächlich eine Reichsidee, wo man die Vorherrschaft weltweit erlangen wollte mit neuem Lebensraum im Osten und so weiter. Aber durch die Versklavung der beherrschten Völker im Osten mit Antisemitismus und so weiter, große Teile auch der Bevölkerung und auch anderer Staaten, Menschen in anderen Staaten knechtete. Wie passt das zusammen, dieses moderne Bild vom Staat, was auch junge Leute ja fasziniert hat? Es waren ja nicht nur die alten Kriegsteilnehmer vom Ersten Weltkrieg, sondern es war ja auch über die Hitlerjugend, wurden ja auch sehr viele junge Menschen für das Regime eingefangen. Sie wurden nie mehr frei in ihrem ganzen Leben, hieß ja der Propagandaspruch. Aber wie kann man sich diesen Kontrast des Moderne in der Hitler-Ideologie mit der totalen Barbarei, mit diesen absoluten Gewaltexzessen, die das Regime ja dann in Holocaust und Zweiten Weltkrieg, in den ganzen Kriegsverbrechen ausgelebt haben und die schlimmsten Gewalttaten, die man jemals in der Menschheitsgeschichte verübt hat, wurden, wie Sie auch zitieren an einer anderen Stelle, wurden dann auch von den Deutschen unter Hitler begangen. Und dieser Widerspruch, der wird meiner Meinung nach in der Ausstellung sehr gut angesprochen, aber er wird nicht aufgelöst vielleicht. Aber vielleicht können Sie sagen, wie man den in der Ausstellung auch eventuell sich als Auflösung vorstellen könnte.
Die Nazis waren eine ganz junge und zukunftsgewandte Partei. Das sah man schon, wenn man am Anfang sich den Reichstag anguckte, welche Reichstagsabgeordneten da waren. Die Nazis waren 20 bis 30, höchstens etwas über 30. Und die ganzen alten Parteien, die waren uralt und sahen ganz anders aus. Das war ein Unterschied, wie er heute visuell kaum mehr da ist, weil das mehr durchmischt ist. Das ist das eine. Das zweite war, die Nazis haben sehr gut organisiert und diese Gewalt, die von ihnen ausging, die hatte auch viele junge Menschen eine Anziehungskraft, so wie man das heute auch wieder sieht. Und die waren dabei, gerne die Gegner zu verkloppen. Dann muss man sagen, die Nazis haben in der Zeit vor der Machtergreifung extrem modern Marketing und Public Relation gemacht. Der Deutschlandflug von Hitler, wo er von Stadt zu Stadt geflogen ist, die Plakatpropaganda ist sagenhaft gut gewesen. Es sind immer wieder gute Künstler, auch konnten für die Nazis gewonnen werden. Warum? Weil sie Nazis waren, weil sie diese Ideologie vertreten haben. Und auf allen auch Künstler fingen damals schon an, Theater und Film weniger, das kam eigentlich nach der Machtergreifung. So, das ist das eine. Das zweite ist, nach der Machtergreifung änderte sich ja das allmählich. Die Stabilisierung der Macht dauerte erstmal 2 Jahre und dann ging es wirtschaftlich aufwärts. Und das ist ein Punkt, der in der Diskussion stark vernachlässigt wird, dass es so sehr viele Privilegien gab für die, die mitgemacht haben oder die Klappe gehalten haben. Auch die Menschen, die die Klappe gehalten haben, die haben ja mitgemacht, die waren ja Unterstützer. Also es gab Kraft durch Freude, wo man endlich mal in Urlaub fahren kann. Es gab Urlaub. Was machten die Nazis im ersten Jahr der Machtergreifung? Das, wofür die Arbeiterklasse seit Jahren, Jahrzehnten gekämpft hat, den 1. Mai zum Feiertag. Und es gab höhere Löhne und es gab Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ging extrem stark zurück. Und dass das alles auf Pump finanziert wurde, das interessierte die Menschen ja in diesem Moment nicht. Das ist nicht das, was sichtbar gewesen ist. Aber diese Privilegien gingen weiter. Und durch diese massiven Privilegien an die Mehrheit der Gesellschaft konnte Hitler die Menschen hinter sich vereinigen.
Ich glaube, dass das eine sehr spannende Perspektive ist, wenn wir jetzt aber darüber sprechen, wie im Ausland und auch gerade bei den Besuchern aus dem Ausland diese Zeit gesehen wird, die jetzt nicht wie wir schon mit der Schule sehr stark über diese Zeit auch informiert werden. Ich bin heute mit einer Kollegin aus Belarus beispielsweise durch die Ausstellung gegangen und das war sehr interessant. Natürlich ihre Perspektive auch gerade auf den Vernichtungskrieg im Osten zu sehen, der ja auch angesprochen wird. Es werden ja auch Bilder aus der kriegszerstörten Ukraine gezeigt beispielsweise. Was Sie aber auch machen, Sie zeigen, setzen sich auch in der Ausstellung auch mit dem Holocaust auseinander und sprechen ja auch öffentlich darüber, dass Sie auch mit den israelischen Botschaftern hier, die in Berlin arbeiten, durch die Ausstellung gehen. Da würde mich mal bei dieser Gruppe, würde mich auch sehr interessieren, was für Momente in der Ausstellung, welche Aspekte in dieser Ausstellung sind für diese speziellen Besucher aus dem Staat Israel, die den Staat Israel in Berlin vertreten, am relevantesten?
Das kann man auch relativ einfach beantworten, weil es so ist, dass es für die Gedenkstätten in Deutschland ein Übereinkommen gibt, den Beutelsbacher Konsens, das ist in der Stadt Beutelsbach wurde das in 70er Jahren festgelegt, dass die Besucher nicht überwältigt werden dürfen, dass man eine Erkenntnis freie, dass sie sich selbst ein Urteil bilden müssen, dass sie entscheiden müssen und dass man sie auf keinen Fall voreingenommen irgendwie indoktrinieren kann, darf. Ich bin völlig gegen diese Position, weil man den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, darüber diskutieren wir nicht. Das ist für uns keine Frage, ob wir, dass wir das irgendwie über Hitler gibt es nichts Gutes, und zwar gar nichts. Und es ist nur Vernichtung und Tod. Und das ist genau das, was die jüdischen Organisationen, mit denen wir darüber gesprochen haben, und auch alle israelischen Botschafter hier gesehen haben. Und genau diese andere Art der Darstellung, dass man zeigt, wie der Holocaust wirklich war und worauf er beruht. Er beruht auch auf der Vernichtung der Juden, aber man muss auch aus deutscher Sicht wieder den Aspekt sehen, auf der Bereicherung. Diese ungeheure Bereicherung, dass die wohlhabenden Juden, die zum ganzen Teil wohlhabenden Juden enteignet wurden und das Eigentum an das deutsche Volk verteilt wurde und sich der Staat das unter den Nagel gerissen hat. So, jetzt sind wir nochmal zum Holocaust zurück. Die Darstellung beim Holocaust hier im Berlin Story Bunker ist brutal, weil man sieht, wie in der Stadt Lemberg, Lviv, damals Polen, heute Ukraine, ein Massaker stattfindet, wo die Bevölkerung aus der Stadt lief und aus die Jugendlichen aus dem Umland kommen, um Juden durch die Stadt zu treiben, auszuziehen, zu peitschen, zu demütigen. Und wir sehen auf der Straße nackte Frauen liegen, ein 14-jähriges Mädchen, was flehend in die Kamera guckt. Und alle Aufnahmen sind gestochen scharf. Und damals gab es keine Handys mit Automatik, sondern man musste dann schon ein guter Fotograf sein und vor Ort sein und das richtig schön mit Ruhe dokumentieren, wie die Menschen getötet und gequält werden. Das zeigen wir in Lebensgröße. Auf der einen Seite ginge das in den öffentlichen Gedenkstätten gar nicht, weil man das nicht haben möchte, weil man auch sagt, die Opfer werden gedemütigt. Wir haben aber mit den Nachfahren der Opfer gesprochen, die sagen alle, nein, genau das muss gezeigt werden, weil der Mensch muss sich vorstellen können, worauf Nationalsozialismus immer hinausläuft. Auf das Töten von anderen, auf das Ausmerzen von Menschen, die als Untermenschen angesehen werden, auf äußerste Brutalität, die dann freigesetzt wird. Das ist das, wo wir mit den israelischen Botschaftern drüber gesprochen haben. Da möchte ich auch noch mal sagen, die durchschnittliche Besuchszeit bei uns ist 3 Stunden. Und diese israelischen Botschafter, die das ja alles von Kindheit auf kennen und die zigmal in Yad Vashem waren und die, das ist Teil ihrer DNA, diese Geschichte, die waren auch alle mehr als 3 Stunden hier mit ihren Frauen, alle. Und wir, weil die so viel zu diskutieren hatten. Was ich als große Auszeichnung sehe, und wir haben uns darüber sehr gefreut, vielleicht darf ich noch ergänzen, dass auch die amerikanischen Botschafter, seit wir aufhaben, alle hier waren. Sonst von der deutschen Öffentlichkeit nicht so viele.
Was ich sehr interessant finde, Sie haben das jetzt schon angesprochen, die schlimmen Ereignisse im Rahmen der Vernichtung des europäischen Judentums auch in der Ukraine. Die Ukraine kommt an verschiedenen Stellen auch in der Ausstellung auch noch vor. In einer Sonderausstellung zum aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und es gibt eine Tafel, die sehr ausführlich Timothy Snyder zitiert über die Vergleichbarkeit der Nazis und des heutigen russischen Regimes. Da würde mich einmal interessieren, wie sehen Sie das? Sie zitieren ihn ja, Sie räumen ihm sehr viel Platz ein mit seiner These. Darf man von deutscher Seite aus diesen aggressiven Krieg Russlands gegen die Ukraine, darf man die in so einen historischen Kontext stellen oder ist das tendenziell dann doch auch eine, sagen wir mal, naja, etwas schiefe Vergleichbarkeit, trotz der Punkte, also 8 nachvollziehbare Punkte, die Timothy Snyder aufführt? Trotzdem würde man ja als Deutscher sagen, gut, der Holocaust und die Nazi-Barbarei insgesamt sind nicht vergleichbar, auch wenn der russische Krieg mit äußerster Brutalität auch gegen Zivilbevölkerung und so weiter aktuell durchgeführt wird. Wie sehen Sie diese aktuelle Diskussion über den Narzissmus des Putin-Regimes in Russland? Wie vergleichbar ist das, wenn man eine Ausstellung macht?
Auf einen Nenner gebracht, heißt das, Putin ist wie Hitler ohne Holocaust. Ich zitiere in der Ausstellung ausführlich Timothy Snyder, ein Amerikaner, der sich mit dieser Region seit Jahrzehnten beschäftigt, in die auch die Ukraine fällt, wo im Laufe des Zusammenhangs mit dem Zweiten Weltkrieg 5 Millionen Menschen abgeschlachtet wurden, nicht mit Kriegshandlungen, sondern einfach abgeschlachtet wurden. Der Vergleich ergibt sich einfach daraus, die Machtergreifung lief anders bei beiden, ist aber beides sind Diktaturen, die sich ein Parlament halten und die sich einen demokratischen Anschein geben. Das ist ja das Komische bei solchen Art Diktatoren, dass die immer wollen, dass es einen demokratischen Anschein hat. Dann ist das Gleiche die Entmachtung der aller Opposition innerhalb der Partei. Die in Moskau stürzen bis heute immer noch Leute aus den Fenstern und sind tot. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zur Ukraine. Da stürzt nämlich keiner aus dem Fenster. Und auch da, wo Leute aus der Regierung entlassen worden sind, die leben heute und haben andere Aufgaben und machen weiter mit für die Ukraine, werden aber nicht eliminiert, so wie das in Russland jetzt der Fall ist und schon lange, lange, lange Zeit der Fall war. Mhm. Ein anderer Punkt ist der Vergleich, dieses komplette unmenschliche Handeln. Dem Hitler kam das nicht drauf an, wie viele Soldaten fallen. Das war für ihn völlig unrelevant. Und für den Putin ist es das ja ganz offensichtlich auch. Und für Hitler war es so, dass er die Kernleute hier, die seine Beamten und die mitgemacht haben, da wurde dafür gesorgt, dass die genug Lebensmittel haben. Da wurden die eroberten Länder ausgeplündert bis aufs Letzte, damit jeder Soldat noch einen Schinken und Fett aus Jugoslawien mitbringen konnte. Und es gab einen Erlass, nachdem die nicht kontrolliert werden und mitbringen konnten, was sie wollten. Und bei Putin ist das eigentlich ähnlich. Er privilegiert diejenigen, die bei ihm mitmachen. Und am Anfang des Krieges hat man das ja auch diese witzigen Sachen gesehen, dass die Leute Waschmaschinen geklaut haben. Das konnte man über Überwachungskameras in der Poststelle sehen. Und wir hatten neulich, wir arbeiten viel mit den Ukrainern zusammen, wir hatten neulich mit einem zu tun, der stand total auf dem Schlauch, der hatte schon die Pistole am Kopf, weil ein Russe wollte, dass er den Code, die PIN-Nummer zu diesem Safe sagt. Und der Ukrainer wusste überhaupt nicht, was der meint. Der Russe hatte noch nie eine Mikrowelle gesehen und dachte, das wäre ein Safe und wollte wissen, wollte da rankommen. Und es sind Situationen, die scheinen komisch zu sein, zeigen den Abstand aber zwischen einem demokratischen und entwickelten Land der Ukraine und Russland.
Ich finde es sehr gut, dass Sie jetzt auf die bereits angesprochene Ukraine-Ausstellung eingehen, wo Sie auch diese Persiflagen und satirischen Bearbeitungen in der Ukraine darstellen. Die erste Meme-Ausstellung zur Ukraine, die wirklich sehr viele furchtbare Dinge in, sagen wir mal, satirischer Überarbeitung darstellt. Zugleich ist es aber auch eine Ukraine-Ausstellung, die ja direkt im Eingangsbereich schon ist, wo auch ganz aktuelle Kriegsaufnahmen zu sehen sind, auch Drohnenaufnahmen beispielsweise, auch andere Schusswesten, Drohnen, Teile. Und Sie selber haben mir auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch, glaube ich, 30 Drohnen gespendet haben für die Ukraine durch Crowdfunding und durch andere Maßnahmen, 2.500 bis 3.500 Euro pro Drohne. Wie kommt diese Ausstellung, die ja ganz anders ist als die Hitler-Ausstellung und ganz aktuell den Krieg gegen die Ukraine darstellt in ihren Ausstellungsstücken, wie kommt das bei den Besuchern an, dass man mit den Realitäten, die einen jetzt auch tagtäglich in den Nachrichten ohnehin belasten, diese Kriegsberichte, dass das jetzt auch ein immanent wichtiger Bestandteil ihrer Ausstellung geworden ist, diese Ukraine-Ausstellung?
Für die meisten Besucher erschließt sich ohne weitere Erklärung der Zusammenhang zwischen dem, was wir an Diktatur und Propaganda und Nazizeit darstellen und dem, was sich jetzt hier im Moment gerade abspielt, Überfall auf ein anderes Land, was überhaupt nicht darauf eingestellt war und wo kein Mensch in der Bevölkerung damit gerechnet hat, von dem Nachbarn so furchtbar brutal angegriffen zu werden. Wir hatten angefangen mit der Ausstellung über Memes. Memes sind Karikaturen im Internet, die besonders am Anfang des Krieges bei den Ukrainern sehr verbreitet waren. Und da sind lustige Zeichnungen oder meistens Fotos mit Texten dazu, wo man sich über die Russen lustig macht. Und zwar lustig in einer Weise, in dem die eigene Kampfkraft und die eigene Moral gestärkt wird und der Gegner lächerlich gemacht wird. Das kommt auch schon immer. Das ist, also diese Tatsache überhaupt ist nicht neu. Wir erinnern uns an den Film Braveheart, wo die Schotten ihren Gegnern den Arsch zeigen vor Beginn des Kampfes. Oder die Maori, die den Haka machen, den Kriegstanz. Mhm. Und eben in die gleiche Rubrik fällt das. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in Hitler, wie konnte es geschehen, hatten. Da ging es nämlich um Propaganda von oben nach unten, von Propagandaminister Goebbels, der das alles angeordnet hat, was in den Filmen läuft, was in den Kinos läuft und wie die Plakate sind. Mhm. So, und diese Memes sind eine demokratische, aus dem Volk kommende Kunst. Das ist richtige moderne Volkskunst. Darum haben wir eine ganz große, also eine Ausstellung mit sehr, sehr vielen Beispielen gemacht. Und diese Ausstellung ist vom Nationalen Militärhistorischen Museum in Kiew übernommen worden. Und das andere ist etwas, was wir nachher gemacht haben, nämlich Wir wollten zeigen, mit welch einer Vielzahl von russischen Waffen die Ukraine angegriffen wird und haben vom Verteidigungsministerium in der Ukraine russische Drohnen erhalten, die wir ausgestellt haben, die hier mehrere Monate waren. Jetzt sind nur noch die Ausstellungstafeln da. Man kann sich das aber vorstellen. Wir hatten von einer Shahed-Drohne den War aus dem Iran, einer iranischen Shahed-Drohne, den Warhead, also den Sprengkopf, 80 Kilo Sprengstoff. Und man kann sich vorstellen, wenn eine, und ein Motor und die Elektronik war hier, man kann sich vorstellen, wenn eine 80 Kilo Bombe irgendwo einschlägt, dann ist das Haus kaputt oder wo auch immer das trifft. Und die kann man ganz genau steuern. Diese Ausstellung, wie wird die angenommen von den Besuchern? Die sind nicht alle gucken sich das an. Das hängt damit zusammen, dass die Besuchszeit von Hitler, wie konnte es geschehen, so lange ist mit diesen 3 Stunden. Aber ich würde sagen, 60% ungefähr gucken sich die Ausstellung an und erkennen automatisch den Zusammenhang, auch den wir dargestellt haben, wie hat Deutschland geholfen. Wir erinnern uns an die 5000 Helme. Also wir haben alleine hier vom Berlin-Story-Bunker inzwischen mehr als 1000 Helme geliefert und Tourniquets, wo man die Arme und Beine abbinden kann, ganz viele und vor allen Dingen schusssichere Westen. Die Armee ist damit jetzt ganz gut ausgestattet, aber die Territorialverteidigung nicht so gut. Das sind die Freiwilligen und die Reservisten, die am Anfang die Russen am meisten aufgehalten haben. Durch unsere lange Zusammenarbeit mit denen fragen die immer direkt, was sie brauchen und wir können das entweder direkt hinfahren, das ist ganz gut, oder wir schicken das einfach mit Nova Poshta, der ukrainischen Post, die hier in der Nähe vom Checkpoint Charlie in Berlin eine Niederlassung hat und direkt das an die Front liefert. In der Nähe von Kharkiv, also 30 Kilometer ganz im Osten, ist eine ganz große Postverteilstelle von Nova Poshta, wo dann an die Front verteilt wird. Und da war ich genau an dem Tag in Kharkiv, als sie angegriffen worden ist von 2 russischen Raketen, es 7 Tote gab und ich in einem Hotel war, was heute auch nicht mehr da ist, was auch angegriffen worden ist.
Vielen Dank. Der Widerstand der Ukraine gegen Russland, das ist gut, dass das in diesem Bunker auch Teil Ihrer gesamten Ausstellung ist. Sie sprechen auch in der Ausstellung den Widerstand gegen das Hitler-Regime an, am Beispiel der Weißen Rose beispielsweise, am Beispiel der Edelweiß-Piraten aus dem Ruhrgebiet, die wesentlich weniger bekannt sind in der deutschen Öffentlichkeit als die Weiße Rose mit den Geschwistern Scholl in München. Was aber ich sehr spannend fand, dass Sie auch schon 1983 sich mit dem Thema Widerstand gegen die Vernichtung der europäischen Juden auseinandergesetzt haben. Und zwar haben Sie da Interviews durchgeführt in Le Chambon, ein Ort in Frankreich, der zu den Gerechten unter den Völkern zählt, weil man dort innerhalb der Zeit von Ende 1940 bis 1944 rund 5000 Menschen, überwiegend jüdische Menschen, vor den Nazis versteckt hat. Und ich fand das sehr, 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 sehr interessant, so einen Aspekt der Geschichte auch noch mitzubekommen. Was ich aber auch sehr spannend fand, dass Sie dem direkt gegenübergestellt haben, dass wirklich bis zu 76.000 Menschen ausgeliefert wurden und sogar von den Franzosen und sogar 7.700 Exildeutsche, die seit 1933 in Frankreich Zuflucht gesucht hatten, auch ausgeliefert worden waren. Das ist natürlich dann doch ein Missverhältnis, wenn man sich auf der einen Seite vorstellt, 5.000 Gerettete, aber über fast 90.000 Ausgelieferte und davon halt auch viele oppositionelle Hitlergegner. Was hat Sie 83 eigentlich dazu bewogen, sich diesem Thema zu widmen? Das ist ja doch jetzt schon sehr lange zurück und in den 80er Jahren hatte man ja, glaube ich, noch gar nicht so diese Themen so auf dem Schirm, wie viel Widerstand es gegen Hitler auch in der Zivilbevölkerung in den anderen Ländern gab.
Das 1983, da war ich 33 und da war ich mit Frau und drei Kindern in diesem Dorf Le Chambord, weil da war eine Sprachschule, wo man Französisch lernen konnte und das konnte ich nicht. Warum wollte ich Französisch lernen? Weil ich musste Französisch lernen, weil wir dann nach Ruanda in Ostafrika gegangen sind und da ist die Amtssprache ist Französisch gewesen zu der Zeit und die nationale Sprache Kinyarwanda. In Le Chambord waren die anderen, die da in der Sprachschule waren, das waren Missionare aus dem Mittelwesten in den USA und dann norwegische alles unerträgliche pietistische Missionare. Mich hat man da hingeschickt von der evangelischen Kirche hier, damit ich mal vorher sehe, was es für andere Sorten von Christen gibt, die mir noch nie im Leben begegnet sind, diese Hardcore-Christen. Und dann habe ich da mitgekriegt, dass es in diesem Dorf Bauern gab, die Juden gerettet haben. Daraufhin habe ich mein Tonband genommen und bin auf die Bauernhöfe gegangen und habe mit den Bauern Interviews gemacht. Da gab es nämlich zu der Zeit noch Überlebende und die davon erzählen konnten. Mein Schicksal war, dass ich die nicht verstanden habe, weil die nicht so gesprochen haben, wie ich das gelernt habe. Also bin ich an jedem Abend dann mit meinem Tonbandgerät zu den Lehrern gegangen und die haben sich eigentlich darüber gefreut, wenn die waren wie jeder gute Franzose Sozialisten und die haben dann sich gefreut, dass endlich mal jemand, dass sie nicht diese fundamentalistischen Christen unterrichten mussten, sondern mal ein anderer dabei war und dann haben wir die Sachen zusammen übersetzt und dann konnte ich auch gut weitermachen und die Fragen besser stellen. Was sich dabei herausgestellt hat, ist, dass das Protestanten waren in dem Dorf, in dem sonst überwiegend katholischen Frankreich. Und das war ihre religiöse Stärke, dass sie gesagt haben, wir retten die Juden. Und also Gott hat ihnen diese Stärke gegeben und die haben die zum Teil versteckt auf den Höfen und zum Teil in die Schweiz gebracht oder dann weiter sind welche nach Spanien gekommen. Jedenfalls haben die unter Einsatz ihres Lebens und des Lebens ihrer Familie das gemacht, das gerettet. Das hat mich total fasziniert. Und ich meine, darauf kann ich jetzt hier bauen. Darauf kann ich auch sagen, ich habe mich da habe ich dann Radio drüber gemacht und ein bisschen schriftliche Sachen veröffentlicht. Und es ist aber, wenn ich noch ein Stück zurückgehe, als ich ein paar Jahre vorher geheiratet habe, da hat man ja dann einen Tag frei, wenn man heiratet. Und da war gerade, da habe ich in Bochum gelebt und da war in Schloss Kemnade eine Ausstellung über Auschwitz. Da habe ich gesagt, heute Nachmittag können wir doch mal eigentlich die Auschwitz-Ausstellung angucken. Wenn ich das heute erzähle, dann lachen die Leute immer drüber, kann man bei einer Hochzeit nichts anderes machen. Aber mir ist echt damals nichts so richtig anderes eingefallen. Und das hat mich total interessiert und dann hatten wir da Zeit. Und dann, also ich wollte damit sagen, diese Geschichte des Nationalsozialismus, die verfolgt einen ja als Deutscher, der nach dem Krieg geboren ist, immer, die ganze Zeit, familiär, außerfamiliär. Und insofern ist es mir nicht fremd gewesen, aber natürlich die Tiefe der Durchdringung, wie sie hier in der Ausstellung ist, die ist dann erst allmählich gekommen.
Ich finde es sehr interessant, wie gesagt, weil ich heute auch den direkten Austausch mit der Kollegin aus Belarus zu dem Thema hatte. Und in Belarus unter dem Lukaschenka-Regime wird natürlich Geschichtsklitterung betrieben. Viele Dinge werden gar nicht berichtet, nur über den großen, heldenhaften Krieg der Sowjetunion wird natürlich berichtet in den Geschichtsbüchern. Daher finde ich sehr interessant, dass jetzt in den letzten 35 Jahren seit dem Fall der Mauer halt auch viele Menschen aus dem ehemaligen Ostblock nach Berlin kommen und sich so eine Ausstellung angucken können. Würden Sie das persönlich einschätzen? Wie wichtig ist das in der Wahrnehmung der Menschen aus Osteuropa und aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, dass Deutschland sich so gründlich mit der eigenen Vergangenheit, Hitler, Holocaust, Krieg auseinandersetzt? Empfinden die Menschen das tatsächlich, wie wir das ja teilweise selbst empfinden, als vorbildlich? Oder wie denken Sie, wie ist die Wahrnehmung? Wie sieht man Deutschland, nachdem man so eine Ausstellung sich angeguckt hat, wo man vielleicht auch von vielen Verbrechen die die Deutschen begangen haben in der Hitlerzeit, vielleicht auch zum ersten Mal gehört hat. Ist es nicht eher so, dass man die Sorge haben muss, dass die Leute, die vorher wenig darüber gelernt haben, über die Verbrechen der Nazis, dass die plötzlich ein sehr viel negativeres Deutschlandbild haben, weil sie denken, Gott, was für eine unglaubliche Diktatur ist das denn gewesen? Aber wie gesagt, Sie zitieren ja selbst einen in Österreich lebenden Juden, der gesagt hat, es hat in der Geschichte kein Volk gegeben, das ein solches Unrecht begangen hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht in der Schule damit konfrontiert wurde und zum ersten Mal diese ganzen Verbrechen auch davon liest in der Ausstellung und sich das anhört im Audioguide, dass er denkt, Gott, Hilfe, in was für einem Land bin ich hier? Was hat hier vor einigen Jahrzehnten in Berlin für ein furchtbares Regime gewütet? Wie erleben Sie diese Reaktion von Menschen, die jetzt nicht in einer demokratischen Kultur sozialisiert wurden und nicht im Schulunterricht schon über all diese Dinge auch erfahren hatten?
Das kann man sich so denken, aber tatsächlich ist es genau umgekehrt. Denn wenn man irgendwo auf dem Balkan oder irgendwo in Osteuropa von Berlin erzählt, dass man aus Berlin kommt oder im Nahen Osten, dann glänzen die Augen und Berlin ist die Traumstadt überhaupt. Jeder will nach Berlin. Das ist nach Deutschland sowieso, aber Berlin ist einfach noch mehr als New York. Das ist so weit weg. Berlin ist absoluter Traum für alle, hierher zu kommen. So, und dann kommen die Leute, besuchen die Berlin, weil das jetzt so gut geht und alles so preiswert ist. Und dann sehen sie diese hippe Stadt, die ganz toll ist, wo man auch offen empfangen wird, wo jeder bei Aldi und beim Bäcker Englisch spricht, weil wir jetzt auf die Touristen eingestellt sind. Und während dieses Besuches kommen sie in diesen Bunker und sehen die grausame Zeit. Dieses Spannungsfeld zwischen dem hippen Berlin und dieser Traumstadt und der Vergangenheit, der führt dazu, dass die Menschen sagen, wenn so schlimm war das und ihr habt so was Tolles daraus gemacht. Das ist fast durchgängig die Meinung, die ich kriege und die ich eigentlich täglich höre, sowohl von Bürgerkriegsflüchtlingen, damals aus Syrien, die Leute aus der Ukraine, jetzt aber auch aus allen anderen Ländern. Richtig ist, dass es bei denen, die aus Osteuropa kommen, noch viel weniger Wissen über Deutschland gibt. Und dass die alle denken, das wäre auch ganz gut, wenn es das bei uns auch gäbe. Da bohre ich nicht weiter, aber wenn welche aus England kommen und das so sagen, dann sage ich denen, ihr müsstet mal ein Nordirland-Museum haben oder ihr müsstet mal eins haben über eure Kolonien. Und was da? Ihr habt das auch in Italien nicht, ne? Und auch in Frankreich nicht. Und da ist das einfach verschütt gegangen. Frankreich gegen Algerien, da findet man in Paris nichts. Und die ganzen Morde, die da stattgefunden haben. Ja, also das ist mir fällt es leichter, mit den westeuropäischen Besuch auf das Schienbein zu treten und denen das mal entgegenzuhalten, weil die uns doch noch viel näher sind und so. Und bei den Osteuropäischen sieht man aber, dass sie meinen, dass ihre Geschichte gründlicher bearbeitet werden müsste. Und die ganze stalinistische Zeit ist nirgends, bis auf Polen vielleicht, richtig mal bearbeitet worden. In Polen.
Baltikum.
Entschuldigung. Ja, natürlich. Ich habe eben falsch gedacht. Im Baltikum, ja.
Ja,
okay. Als ich 89 im Baltikum in Lettland war und das noch sowjetisch war, mit der Umweltbewegung da zu tun hatte, die haben so auf die Russen geschimpft. Und ich habe immer gedacht, boah, Mann, das sind aber Rassisten hier so. Und dann ist mir erst dort klar geworden, dass die Russen, nicht die Sowjets, sondern die Russen mit den Baltischen, mit der Bevölkerung umgegangen sind und dass sie noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg Zehntausende nach Sibirien verschleppt haben und das völlig im Bewusstsein der Menschen im Baltikum ist, aber in meinem Bewusstsein nicht war. Ich kann die Leute heute gut verstehen.
In der Ausstellung, in dem Teil, wo es um die Machtergreifung geht, und um den Fackelmarsch durchs Brandenburger Tor zitieren Sie Max Liebermann, der ja direkt am Brandenburger Tor seine Villa hat. Die steht bis heute ja als Max-Liebermann-Haus dort. Und er hat gesagt, angesichts dieser Fackelaufmärsche, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das ist ja ein sehr bekanntes Zitat von ihm. Und das steht ja im totalen Gegensatz zu eigentlich der Hauptaussage der Ausstellung, dass die Nationalsozialisten, was sie ja auch angesprochen haben, dank ihrer ganzen Propaganda von Goebbels bis hin zu Riefenstahl-Filmen und so weiter, es geschafft haben, die Menschen zu überwältigen, zu faszinieren. Hitler hat mit der Sprache, er hat alles studiert und er wusste ganz genau, wie er, mit welchen Effekten er den Massenaufmärschen und so weiter, Bildersprache, die Menschen fasziniert durch seine Reden, seine Gestik und so weiter. Und Lax Liebermann hat es eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, dass er eigentlich nicht so viel essen kann oder fressen kann, wie er kotzen möchte. Ja. Wie würden Sie das bewerten? Ist es heute bei den Ausstellungsbesuchern, gibt es immer noch Menschen, die fasziniert werden, auch durch die Bilder, die in der Ausstellung gezeigt werden? Da wird ja auch sehr viel Propagandamaterial ausgestellt, natürlich mit Erläuterungen dazu. Worüber ich direkt gestolpert bin auf der Homepage, dass Sie auch sagen, die Hausordnung besagt, also rechtsextreme Symbole natürlich sind nicht zugelassen oder auch Sachen, die so interpretiert werden könnten. Wie würden Sie sagen, ist die Ausstellung in dieser Hinsicht zu bewerten, hat sie auch auf bestimmte Leute eine andere Wirkung, dass sie eben sich eher angezogen fühlen von diesen Bildern aus der damaligen Zeit, den Filmausschnitten, die gezeigt werden, die ja tatsächlich auch damals die Leute überwältigen sollten und überwältigt haben? Oder würden Sie sagen, das ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass da jemand aus der Ausstellung geht und sagt, okay, interessant und wirkt beeindruckend, ohne dass da diese Kritik und Ablehnung des Regimes dann damit verbunden ist?
Max Liebermann, der das gesagt hat, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, der gehörte zu einer Minderheit, die war aber damals zur Machtergreifung, als er das zu dem Fackelzug durchs Brandenburger Tor gesagt hat, noch relativ groß war. Diese Minderheit wurde nachher immer kleiner und als Hitler von dem erfolgreichen Frankreich-Feldzug zurückkam, sollen das nach Ansicht von Historikern 10-15% der Deutschen gewesen sein, die eine andere Meinung hatten, nicht die sich dagegen gestellt haben. Wie ist das heute, diese ganzen Propagandabilder, die wirken auf keinen. Ich habe in den 7 Jahren, die wir hier aufhaben, nie jemanden getroffen, der mit glänzenden Augen davor stand und sagt, das ist aber toll hier. Wir hatten auch indische und pakistanische Besucher, die irgendwie in ihren Ländern so ein positives Hitlerbild haben. Wenn die hier drin waren, halten die Klappe und das wollen die nämlich auch nicht. Denen ist nicht bewusst gewesen, die haben irgendwie ein falsches Bild davon. Und wenn die gesehen haben, was Zweiter Weltkrieg und was Holocaust bedeutet und dass ihre Rasse, dass sie nicht sagen können, wir sind Arier, wir hätten da nichts damit zu tun gehabt, die verstehen, dass es hier um diese brutalste Ausrottung von Menschen geht und da gibt es nichts übrig. So, jetzt käme dann noch als letzte Frage, haben wir palästinensische Besucher? Nein, haben wir so gut wie keine. Wir haben junge Frauen mit einem Kopftuch, besonders in letzter Zeit sehr viele aus dem Ruhrgebiet, ist ein Zufall. Und die sehe ich mit Tränen in den Holocaust-Räumen stehen. Und das ist etwas, wo man merkt, die sind in ihrem Leben noch nicht richtig damit konfrontiert worden. Wenn man sich da in diese Holocaust-Räume stellt und sich das eine Zeit lang anguckt, sieht man sofort, wer das einordnen kann, weil er damit Bescheid weiß und wer wirklich überwältigt ist und auch überwältigt werden soll, weil dieses Furchtbare zu sehen, das kommt vor, aber da kommt nicht vor, oh, das haben die aber gut gemacht.
Vielen Dank. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, auch zum Ende unseres Gesprächs. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil es auch wichtig ist, dass natürlich alle Teile der deutschen Bevölkerung sich damit auseinandersetzen, mit den Verbrechen, die nur die sogenannten Bio-Deutschen in ihrer Familiengeschichte auch haben, aber die Menschen, die als Arbeitsmigranten, Asylbewerber, Flüchtlinge in den letzten 8 Jahrzehnten zu uns gekommen sind, natürlich nicht. Trotzdem ist es Teil unserer Verantwortung, auch diesen Menschen diesen Zugang zu öffnen. Und ich glaube, dass der Bunker, die Berlin-Story im Bunker, die Hitler-Dokumentation der Berlin-Story, dass sie einen großartigen Beitrag dazu leistet. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute diese Ausstellung ansehen durfte und mit Ihnen darüber für den Podcast Menschenrechte nachgefragt sprechen durfte, lieber Herr Giebel. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.